Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein allerbester Lieblings-Hennis.
Ach du Schleimer. Und wir grüßen
ich
alle.
Ich sage
die
nur
uns
die Wahrheit. Ich kenne nur einen. Ja. Ich kenne nur einen Hennis auf der ganzen Welt. Und das ist mein Lieblings-Hennis.
Ja.
Naja, aber das ist die Wahrheit. Kennst du noch einen zweiten Hennis?
Nee, aber ich kenne sehr viele Thomase.
Ja, Tomaten. Und viele Andrease und viele Michaels.
Ja, ach Gott, das war ja auch. Naja, das sind ja mehr so Sammelbegriffe.
Absolut.
Ja, ich muss erstmal die Lungen hier freikriegen. Schönen Gruß an alle, die uns da hören. Und Gruß erstmal an alle Patreons, die ja, an alle Leute, die uns bei Patreon unterstützen, die ja in den Genuss einer, ja, wie nennen wir das, einer Maxi-Version dieses Podcast kommen.
Genau, das ist sozusagen die Extended Version.
Richtig. Genau, das kennt man früher von den 12-Inch-Mixes, von den Maxi-Singles. Hattet ihr sowas? So 12, hattet ihr Maxi-Singles? Gab's Maxi-Singles in der
DDR?
Da
muss ich mal I.M. Heinrich fragen, aber ja. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Das wäre ja mal was gewesen, da hier so, ne? Hier von, weiß nicht, was es da so gab, du hast den Farbfilm vergessen, Maxi-Version und so, ne?
Super. Na jedenfalls Sound-Singles. Für unsere Patrons gibt's da die Langversion, also genau. 10, 15 oder 20 Minuten länger. Wer uns bei Patreon unterstützt, bekommt uns sozusagen im richtigen Mega-Super-Pack.
Ganz genau, nicht nur früher, sondern mehr. Und das ist doch, das ist doch toll, da kann man doch du zu sagen. Haben wir schon über William Shatner gesprochen eigentlich, der 90 geworden ist?
Nein.
Ja,
nein, aber da das ja unser Podcast ist, können wir machen, was wir wollen.
Hör mal ebenso, wir kommen dann auch auf unser Hauptthema über William Shatner, aber demnächst, ich weiß gar nicht genau wann, wird jetzt auch, du sitzt ja gerade, ne? Hoffe ich.
Ja.
Herbert Grönemeyer wird 65.
Ach du heiliger
Schmuck. Leck mich fett, ja. Da müssen wir dann die Tage mal drüber reden, also jetzt nicht mehr. Ja. William Shatner, unser aller Captain Kirk und TJ Hooker und was er auch. Also er ist Captain Kirk, Ende, glaube ich, ja. Und er hat ja diese wunderbare Platte gemacht mit Ben Folds zusammen, beziehungsweise Ben Folds hat sie mit ihm gemacht.
Has Been,
die ist absolut großartig. Ich mag die sehr, 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 die Platte. Ein würdiges Alterswerk, schon ein paar Jahre her. Und William Shatner hat ja auch damals, habt ihr das gesehen in der DDR, Raumschiff Enterprise?
Also ich in der Martinstraße 13 in Leipzig, Angerkrottendorf, wir haben nur ARD reingekriegt und ich weiß, dass Enterprise in der im ZDF lief, habe ich es nicht gesehen.
Weil das war ja auch so eine Zukunftsvision, die Nationen sind zusammen, da war ja der Russe dabei, der Tschechow, Japaner und Zulu und Schwarze, die Uhura und so weiter. Das war ja schon so eine Vision von Gene Roddenberry, die Welt ist jetzt vereint und es gibt keine Grenzen mehr und wir gehen jetzt einfach mal ins All. Und da war Captain Kirk, beziehungsweise halt William Shatner, derjenige, der uns dann angeführt hat, mit der wunderbaren Stimme von Gerd Günther Hoffmann und auch der Sprecher von Sean Connery und von Paul Newman. Und Shatner war halt so unser Held im Schlafanzug halt, ne? Der hat halt immer diesen wunderbaren Schlafanzug angehalten. Und diese ganze Technik, die da war, die ja schon vorweggenommen ist, mit den Kommunikatoren, die ja die Klapphandys ihrer Zeit waren und so weiter. Ja. Und das war ja sowas, das hat man sich damals gar nicht vorstellen können. Und jetzt ist es Realität, wie jeder Mensch heutzutage eigentlich einen Computer hat. Ja.
Ja.
Das wäre eine gute Überleitung, ne? Also gemerkt, das hat man gar nicht gemerkt, wenn ich es nicht gesagt hätte, ne?
Nein, aber ich dachte auch so, wieso William Shatner? Und, aber ich finde das, also
gut,
wirklich, du kriegst von mir, von der Johannes B. Kerner Moderationsschule, bekommst du jetzt von mir also einen Extra-Eintrag. Also das
Dankeschön,
ist toll.
Da kriege ich ein Sternchen in mein Heft reingedruckt. So, und weil jeder hat ja jetzt mittlerweile mehrere Computer, ich halte ja gerade einen in der Hand, denn wir nehmen das ja auf über die Festnetz. Leitung, also übers Kabel könnte man sagen, wenn wir jetzt bei Professor von Dusen wären, ich schicke Ihnen ein Kabel. Und jeder hat irgendeinen scheiß Computer in der Tasche durch unsere Handys einfach, ne?
Ja.
Das ist ja, wir sind ja so abhängig von diesen Dingern. Wir merken das ja, wo ist mein Handy? Mein Handy ist, unsere ganze Persönlichkeit ist ja abgespeichert mit Fotos, mit Daten in diesem kleinen Teil, was wir in der Hose haben. Jetzt habe ich gesagt, ich habe ein kleines Teil in der Hose. Also mit dem
das
mit
wollen
dem Handy,
wir gar nicht wissen.
Und das
außerdem
wollen wir
haben
nein,
wir das sowieso schon alle geahnt.
Das
ja, doch, lass uns ruhig mal über das kleine Teil in deiner Hose reden.
Wir reden nicht über das kleine Teil in meiner Hose, nein.
Doch,
pass auf.
Doch,
nein.
Irgendwann müssen wir darüber reden. Du musst dich diesem kleinen Teil in der Hose einfach mal stellen.
Das stellt sich von alleine. Pass auf, ich habe also ein
kleines... Oh.
Ja, wenn du anfängst, was erwartest du denn von mir? Ich bin seit einem Jahr nicht mehr aufgetreten. Da kommst du mit so einer Flanke, die muss ich natürlich verwandeln. Die nehme ich Volley, aber mit Fallrückzieher, mein Freund. Das glaubst du doch wohl. So, pass auf.
Es ist schon schlimm genug, was du mir für WhatsApps manchmal schickst und dafür Wortspiele mit einbaust. Also... Meine Güte, ey. Aber okay, gut, red weiter.
Also pass auf. Wo war ich? Genau. Also ich habe diesen kleinen Computer jetzt in der Hand, der per Sprachaufnahme meine Stimme aufnimmt, die du dann an deinen, die schicke ich dir dann per Luftpost, per E-Mail und die, dann schneidest du, dann zauberst du, du bist ja ein kleiner Computerzauberer und ja. Da schneidest du dann diesen Podcast zusammen und lädst ihn dann hoch und das geht alles über Computer. Das, was wir jetzt hier gerade machen, wäre vor 10 Jahren noch, na, vor 10 Jahren vielleicht gerade noch so, aber vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen.
Nee.
Ja, weil wir gar nicht diese Technologie hatten. Das heißt, die Technologie, wie wir sie haben, ist in den letzten Jahren so schnell fortgeschritten. Und ich kann mich auch erinnern, als die ersten Computer aufkamen, ich hatte selber nie einen in den 80er Jahren. Also ich hatte immer Freunde, ja. Die hatten, es gab den Sinclair Spectrum, es gab den Commodore VC20, dann gab es natürlich den C64, das war das große Teil, das war das Flaggschiff damals in den 80er Jahren. Da konnte man auch Spiele mitmachen und da gab es halt solche Sachen, die es heute gar nicht mehr gibt. Disketten, Floppy Disk, ich kann mich noch an die Datasette erinnern, ja, also an wirklich an Audiokassetten, auf denen Sachen aufgespeichert waren per Sound, die man dann über eine Art Modem in den Computer gespielt hat. Also Computer, ganz einfache, simple Computerprogramme. Und dann gab es noch das erste Modem. Das war tatsächlich eine Vorrichtung, wo man den Hörer des Telefons draufquetschen musste mit so einem Gummi und dann quasi über die Telefonleitung Daten übertragen wurden. Also das ist heute totale Nostalgie, Technik-Nostalgie, aber wir fanden das damals total klasse, total geil, dass sowas überhaupt...
Und wenn man ehrlich ist, ist es ja gar nicht so lange her.
Nee, es ist nicht lange her und heute ist es im Prinzip auch nichts anderes. Ja, nur dass
und vielleicht, vielleicht viel sollten wir auch mal den Hörerinnen und Hörern da draußen an den Radioempfängern und den Kindern, die jetzt zuhören, sagen, worüber reden die alten Leute da eigentlich und warum? Und da muss ich erstmal streng sein, ja, da muss ich erstmal in medias res und mal eingrätschen. Wir reden nämlich nicht grundlos darüber, liebe Freundinnen und Freunde, sondern am 8. April 1941, also vor exakt 80 Jahren, hat der geniale, großartige Konrad Zuse den ersten Computer der Welt vorgestellt, den Z3. Und das ist 80 Jahre her und deswegen reden wir heute drüber. Und das war ich habe versucht, ein bisschen was darüber rauszufinden und es gibt natürlich sehr, sehr viel, was man darüber rausfinden kann. Ich muss aber sagen, dass ich viel zu wenig Ahnung habe und mich auch viel zu wenig für Computer und deren Innenleben und wie das alles gebaut ist, interessiere. Aber vielleicht kann ich es trotzdem nochmal in der Form, damit wir bei den Fakten zumindest mal für einen Moment mal genauer sind. Also wie gesagt, er stellte den zusammen mit seinem Kollegen Helmut Schreier vor. Das war eine sogenannte Rechenmaschine, das war der Z3. Es war ein vollautomatischer, in binärer Gleitkomma-Rechnung arbeitender Rechner mit Speicher und einer Zentralrechenheit aus Telefonrelais. Das erklärst du mir gleich mal, mein lieber Hennes. So, Berechnungen konnten programmiert werden, jedoch waren keine bedingten Sprünge und Programmschleifen möglich. Jetzt bin ich raus. Der Z3, ja. Und das ist der entscheidende Satz, gilt heute als erster funktionstüchtiger Computer der Welt. Und das war vor 80 Jahren.
Hammer. Und der Computer war so groß wie 3 Häuserblocks, glaube ich auch. Ne?
Absolut. Absolut.
Wenn man sich heute, das ist ja das Tolle, wenn du dir heute so alte Filme anguckst, so Ende der 60er oder auch James Bond Filme, wenn da ein Computer auftaucht, das sind dann immer irgendwelche Räume, ja, das sind Räume, wo dann so Tonbandgeräte
laufen. Aber riesige Räume sind das.
Das sind riesige Räume, ja, das ist der neue Computer und so weiter. Und sein Kollege hieß Helmut Schreier oder Herbert Schreier?
Nein, das war der Helmut Schreier mit E.
Helmut Schreier, und mit dem zusammen natürlich. Hat er den vorgestellt. Er hat gesagt, pass auf, Helmut, du machst das, du gehst jetzt mal nach vorne. Und dann kam Helmut Schreier nach vorne so, hey, jetzt hier, das ist der neue Computer. So ungefähr, ne? So habe ich mir das vorzustellen. Oh Gott. Furchtbar.
Oder hat gesagt, ja, jetzt hört mal zu, ihr Spacken. Wir haben ja was ganz Tolles.
Hör mal, pass auf, was, hier, Computer.
Was soll das denn sein? Braucht kein Mensch.
Das mal ein. Da hat man eingegeben, 2 + 2, ne? Wir wissen ja alle, ist 4, immer und überall. Und das hat dann, das war innerhalb von 3 Monaten, hatte der dann die Rechnung fertig auch. Die kam dann raus es gibt ja auch so Sachen, weißt du, wenn man sich die überlegt, wie das halt alles, wie Computer in unserer Kindheit, also ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend waren und selbst noch zu meiner Uni-Zeit, ja, ich glaube, ich habe wirklich noch Papier gehabt, dieses Lochpapier, das aus dem Drucker kam, weißt du, mit 16 Nadeln und so, und der erste Buchstabe war fertig, halb. Es gibt übrigens im neuen Buch von Nils Heinrich einen sehr schönen Text über seinen Scheißdrucker, ja, weil Drucker machen ja immer Ärger. Meiner jetzt auch gerade wieder, dieses Scheißteil, ich hasse das. Drucker sind wirklich die Geißel der Menschheit, also das ist furchtbar.
Es ist furchtbar und die Tinte ist eingetrocknet
und oder alles, selbst er Laser, ich hab
Rotz
ja
aus.
Ach, es ist zum Kotzen. Drucker sind einfach... Ja. Nein, aber kannst du dich noch an diese Rollen erinnern, die man in den Drucker machen musste, wo das dann so rauskam und das dann man so abreißen musste?
Ja. Ne? Ja. Na, sag mal so, das kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen oder aus Filmen. Selber so ein Ding habe ich nie besessen.
Die waren perforiert. Doch, ich hatte, glaube ich, sogar sowas noch in der Richtung. Und ich hatte meinen ersten Computer, den ich hatte, war ein Atari STE. Ja, den habe ich mir damals gekauft, weil der Musik machen konnte. Und es gibt heute noch Profimusiker, die arbeiten wirklich mit dem alten Atari STE. Die nehmen damit immer noch auf.
Das stimmt.
Ich habe meinen nicht mehr. Bei mir war meine Computerlaufbahn war so, dass ich erst einen Atari hatte, Ende der 80er oder Anfang der 90er, als ich auch an der Uni war, als ich dann auch wirklich gesagt habe, okay, ich habe noch meine alte Kugelkopfschreibmaschine, aber da muss jetzt mal was Neues her. Das geht ja so nicht. Denn einmal vertippt, weißt du, ne, die Hände voller Tippex, das war ja furchtbar. Und dann habe ich mir den Atari gekauft. Und dann irgendwann mal kam der erste PC. Und den habe ich mir natürlich, weil ich auch, genau wie du, keine Ahnung von Computern hatte, zusammenbauen lassen von einem Freund, der sich damit auskannte. Und da war auch noch kein Modem drin, da war noch keine Farbkarte, keine Dingskarte mit drin. Das musste man dann alles für teuer Geld nachkaufen und einbauen lassen natürlich. Aber dieses Prinzip gibt es ja immer noch. Es gibt viele Gamer, ja, die haben keine PlayStation, die haben kein Nintendo. Die spielen ihre Spiele wirklich auf ihren PCs und bauen die sich um mit neuer Grafikkarte und neuen Monitoren und so weiter. Also das ist immer noch ein Markt, den es immer noch gibt, nach all den Jahren. Das finde ich schon erstaunlich.
Ja, und für mich sind ja auch Computer, natürlich denke ich auch immer bei Computern auch immer an Musik, also an elektronische Musik zum Beispiel. Und es gibt auch diesen Film von diesem Festival, vom Isle of Wight Festival, bei dem Emerson, Lake and Palmer aufgetreten sind. Und dann siehst du Keith Emerson, den Keyboarder, den Organisten, der kam eigentlich von der Kirchenmusik und vom Jazz und natürlich auch vom Rock. Und der hatte einen Synthesizer, der wirklich groß wie eine Schrankwand war und machte da irgendwelche Geschichten. Und wenn man dann so sich Sachen anguckt von Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, Isao Tomita, also diesen ganzen Leuten, die elektronische Musik gemacht haben in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, dann siehst du eigentlich immer riesige Räume, genau wie bei James Bond oder sowas. Und dann haben sie 1000 Kabel und dann stecken sie da was rein und dort ein Kabel rein. Und dann kommt dann so ein quackernder, merkwürdiger Sound. Ich weiß auch nicht, wie das damals bei Dark Side of the Moon war, ob die da auch so ein riesiges Ding hatten. Und wenn man das jetzt mal so runterbricht auf das Jahr 2021, und dann haben wir, denke ich wieder daran, was ich in meiner Hose mit mir rumtrage. Also dieses kleine Smartphone, was da entstanden ist, und ich weiß noch, als es das erste Smartphone, das war das iPhone natürlich, als das rauskam, habe ich noch so rumgewitzelt damals vor 10, 12 Jahren. Man kann damit übrigens auch telefonieren. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass man ja sein Smartphone zu allen möglichen Sachen benutzen kann und eben auch zum Telefonieren unter anderem, aber es ist nicht.
Wir hatten mehr die alle unsere iPhone-Nummern und dieses Gewische und so weiter. Also da hat jeder sich drüber lustig gemacht und mittlerweile ist es so normal, einfach so selbstverständlich. dass man das hat und dass man das kann. Und ich glaube, unsere Generation, wir wissen das wirklich noch zu schätzen, was das eigentlich heißt, hier die ganze Zeit ein Computer, die ganze Zeit mit der Welt verbunden zu sein über Internet und die ganzen Programme, die man damals in den Synthesizern hatten, das kannst du jetzt als App runterladen. Das nimmt noch gar nicht mal so viel Speicher ein. Aber die haben wirklich, wenn ich daran denke, Who's Next von The Who beginnt mit Baba O'Reilly und das ist einer der ersten, nicht der ersten Musik-Synthesizer, sondern das erste Mal, dass das, ne? Was?
Ja. Das ist so eine Art Loop, ne?
Ja, ja. Ich glaube, dass es ein Moog ist und der wurde dann gespeist mit Daten mit biografischen Daten von dem Guru von Pete Townsend, also von Mea Barber und noch von einem anderen. Deswegen heißt das Ganze auch Baba O'Reilly. Ich glaube, der O'Reilly war der Erfinder dieses Gerätes. Und
Ich habe mich immer gefragt, wer ist Baba O'Reilly?
Mea Barber ist der Guru von Pete Townsend. Also der hat ein Schweigegelübde abgelegt und der war auch derjenige, der den Satz geprägt hat: Don't worry, be happy. Übrigens nur nebenbei.
Ach, nee.
So, ja, ja, sehr, sehr interessant. Und Townsend hat den Computer, den Synthesizer halt zum ersten Mal so benutzt, dass er als Rhythmusgerät funktioniert hat. Dieses Blubbern, vorher wurden so Sounds gemacht, wie zum Beispiel hier das Mellotron. Das war auch kein Computer, das war einfach eine Bandmaschine. Das haben die Beatles eingesetzt bei Strawberry Fields, hier, was so nach Streichern klingt. Das ist einfach so ein Mellotron. Rick Wakeman war ein großer, von Yes, war ein großer Pionier, was das angeht, das Thema. Und, Townsend hat es zum ersten Mal wirklich so als Rhythmus eingesetzt, als Rhythmusmaschine. Und dann kam natürlich Kraftwerk und Giorgio Moroder, ja, Donna Summer, I Feel Love und so weiter. Diese ganzen Leute, die sich dann auch heute, wo man heute sagt, das waren wirklich die Pioniere ihrer Zeit, Jean-Michel Jarre und so weiter. Und da war der Computer natürlich total wichtig und hat die Musik, ja, ich würde nicht sagen befreit, aber es gab auf einmal etwas, was es vorher nicht gab. Und ich glaube, dass jemand wie Bach zum Beispiel mit so Computern total viel hätte anfangen können. Also wenn ich mir Bach anhöre, ich bin jetzt nicht der größte Bach-Fan, muss ich sagen. Mir ist das alles so ein bisschen zu mathematisch und zu, weißt du, die Fugen und weißt du, und die Sechzehntel und die Achtel und alles muss genau eingehalten werden. Alles, ne, alles schön und gut. Aber ich glaube, jemand wie Bach hätte mit dem Computer mit sowas richtig viel anfangen können.
Ja, absolut. Und ich denke natürlich auch sofort an Mozart, der ja so voller Power und voller Energie ist. Und es gibt ja, für mich ist der wirklich ein musikalisches Genie, diesen 25-jährigen großartigen Musiker namens Jacob Collier, von dem ich dir auch schon mal erzählt habe.
Ja, ganz großartig.
Der ja der ein Weltklasse, wirklich genialer Musiker ist. Und der nicht nur ein toller Musiker ist und ein toller Komponist und so weiter und auch ein toller Live-Performer ist, sondern der eben auch alles am Computer bei sich in seinem, ich weiß gar nicht, ob er noch zu Hause wohnt, aber diese ganzen Videos sehen so aus, als ob er noch bei seinen Eltern wohnt.
Also viele Menschen wohnen noch zu Hause. Das muss man auch jetzt in Lockdown-Zeiten immer wieder sagen. Es gibt draußen sehr viele Menschen, die zu Hause wohnen.
Ja.
Du meinst bei seinen Eltern, oder was?
Naja, bei seinen Eltern meine ich.
Ja, du hast gesagt, ich weiß nicht, ob der noch zu Hause wohnt. Nein, der ist wahrscheinlich
bei seinen Eltern zu Hause wohnt.
Der lebt in einem Zelt im Park. Ich wohne nicht mehr zu Hause.
Ich bin schneller als mein Mund manchmal, das ist mein Problem.
Ja, du bist der Lucky
aber
Luke.
Der nimmt das eben auch zu Hause auf und das ist dann eben auch so ein Typ, der sitzt dann an seinem Laptop beziehungsweise an seinem Computer und dann mit GarageBand macht er irgendwelche Geschichten und so und er kennt sich eben auch aus. Aber das Schöne ist eben, was ich ja auch schon festgestellt habe, man wird eben durch diese Computertechnik und auch durch diese Benutzerfreundlichkeit, die in den letzten 30 Jahren eingesetzt hat, man wird eben immer unabhängiger. Man ist als speziell zum Beispiel als Künstler bist du nicht mehr an eine Plattenfirma oder an ein Tonstudio oder an irgendjemanden gebunden, sondern du kannst als Künstler, auch wenn du Filme machst oder überhaupt wenn du Kunst herstellst, kannst du komplett frei arbeiten. Und das ist eine Errungenschaft, die natürlich auch einen Nachteil hat, wie wir jetzt auch an den Streaming-Plattformen sehen.
Wollte ich gerade sagen, natürlich, das ist... Du lobst das gerade so sehr und ich denke so die ganze Zeit, war es früher nicht besser, als man noch ins Plattengeschäft gehen musste und sich eine Vinylplatte kaufen musste, eine LP und dann hatte die Musik auch noch Wert, nicht so wie heute, wo Musik überhaupt gar keinen Wert mehr hat durch die ganzen Streaming-Sachen. Du weißt, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, ich habe mich ja lange, lange gewehrt, mich so einem Streaming-Dienst anzuschließen und ihm mein Geld zu geben jeden Monat, aber mittlerweile mache ich das auch. Aber es ist schon, ich glaube, es ist wirklich so, dass wir das erleben, erlebt haben. Ne? Zwei Opas erzählen vom Krieg, wie es damals war, mit Kassetten, mit CD, mit Vinyl und so weiter. Und heute haben wir das. Und dann denkt man natürlich, ja, es ist alles bequemer, es ist alles leichter. Aber weil du gerade benutzerfreundlich sagtest, ich finde, das ist so ein Scheinwort. Ich finde, dass die Technik und gerade auch die Computerfirma, die wir ja bevorzugen, also ich bin ja irgendwann mal auch dann weggegangen vom PC, ja, sondern zu einer anderen Firma, wo ich gesagt habe, okay, ich kenne mich halt mit Computern nicht aus, ich will einfach, dass das Ding funktioniert. Und alle haben gesagt, kauf dir den und dann funktioniert's. Wir alle wissen, von welcher Firma ich rede. So. Mhm. Und ich finde aber gerade in den letzten Jahren ist es immer wieder so gewesen, dass ich immer wieder dann neue Sachen kaufen musste, wo ich denke, warum muss ich die jetzt kaufen? Warum funktioniert das nicht? Aha, es funktioniert nur dann, wenn ich mir das neueste Modell kaufe, was einmal im Jahr rauskommt oder alle zwei Jahre. Und wenn ich das nicht kaufe, ja, das ist ja so ein Statussymbol. Ich muss immer das neueste Handy haben, muss immer den neuesten Computer haben und das neueste Tablet, weil wenn ich das nicht habe, dann funktioniert das nicht mehr. Ups, das Kabel ist auf einmal ein anderes. Du kannst mit einem normalen Kopfhörer gar nicht mehr an dein Telefon gehen. Du brauchst ein neues Kabel, was sofort abbricht, wenn du es irgendwo hinlegst und so weiter. Also ich finde, ich habe da einen Frust in mir aufgebaut, was diese ganze Mini-USB Mikro-Kabel Scheiße angeht, wo ich sage, ja, es reicht jetzt. Ich brauche nicht mehr. Bitte behaltet es doch. Macht es doch nicht. Verschlimmbessert doch die ganze Sache nicht. Und verarscht mich doch hier nicht. Wir wissen doch alle. Nee. Und da frage ich mich, ist PC jetzt nicht wirklich besser? Oder, weil ich meine, es macht das Leben leichter, aber wir sind auch alle abhängig davon.
Ja. Das ist genau das Ding. Und ich weiß noch, ich komme deswegen auf benutzerfreundlich zu sprechen oder habe das deswegen angemerkt, weil als ich mir 1996 oder 97 einen Computer zugelegt habe, da war das noch ein riesiger Trümmer, da war ein riesiges Ding, so ein richtiger großer Monitor und dann stand der Rechner, also das Rechengerät sozusagen, das stand dann neben dem Schreibtisch, das war auch so ein extra Teil und dann machte das, wenn man das anschaltet, machte das immer so machte das immer so komische Geräusche und so und ich will nicht sagen täglich, aber einmal in der Woche bin ich ausgeflippt, weil ich ganz viel nicht verstanden habe. Und es kam eben auch noch dazu, dass Microsoft und Apple sich spinnefeind waren. Und die Betriebssysteme waren nicht nur unterschiedlich, sondern sie waren in keiner Weise, auch nur ansatzweise, kompatibel. Das heißt, ich musste dann irgendwie, wenn ich dir was schicken wollte und du wolltest dir das Dokument angucken, musste ich das erst konvertieren und so. Ja. Und es gab einfach Situationen, da habe ich null verstanden. Dann rief ich einen Freund an, einen Computer-Nerd, und dann sagte der mir drei Sätze und ich habe nichts verstanden. Also genauso die, also das, was ich gerade von Konrad Zuse vorgelesen habe, von Wikipedia, wo ich auch nichts verstanden habe. Und so ging mir das damals auch. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen in die Logik von Computern reingedacht und auch reingelesen. Ich verstehe jetzt sehr viel mehr. Aber ich hatte zum Beispiel letztes Jahr die Situation, da wollte ich, ich hatte einen Apple-Computer, wir können ja das böse Wort sagen, einen Computer, und der funktionierte 1A, der war aber eben leider, in Anführungsstriche, 12 Jahre alt. So. Mhm. Und dann passierte da ein kleines Zipperlein, da ein kleines Zipperlein, da hatte er einen Schnupfen, da hat er einen Keuchhusten, da hat er ein Bein nachgezogen, aber es lief zu 98% lief der Computer 1A, obwohl er 12 Jahre alt war. So. Und dann wollte ich ein wichtiges Dokument, was wirklich sehr wichtig war, rüberschicken und es ging nicht. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, ich würde es gerne schicken. Und er sagte, haben Sie irgendwie einen Nachbarn? So, und dann bin ich zu dem Nachbarn gegangen und dann ging es, weil der das aktuelle Modell hatte. Also mit anderen Worten, der Verkäufer zwingt mich dazu, obwohl mein Produkt noch funktioniert, und zwar 1A, bei elementaren Dingen sagt er, ja, aber es ist nicht mehr kompatibel. Und das finde ich auch unter aller Sau.
Ich kann zum Beispiel die Fotos von meinem iPhone nicht mehr auf meinen Computer, auf mein Apple laden, weil mein iPhone ist zu neu. Beziehungsweise mein Computer ist zu alt. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Das sind beides Geräte von der gleichen Firma. Sagst du, nee, die müssen sich jetzt, ich kaufe mir doch jetzt keinen neuen Computer, nur weil ich ein neues, dann kaufe ich mir lieber ein älteres iPhone. Verstehst du?
Ja.
Weißt du?
Ja.
Einfach um trotzig zu sein und zu sagen, nee, also verarschen kann ich mich selber. Das heißt, die haben etwas gemacht, wo sie dich am Schlawittchen haben. Du bist mitgehangen, mitgefangen, ja?
Ja.
Du bist, also das ist so, und das ärgert mich auch so unfassbar, dieses ganze Zeug. Da gibt's so, ja, das ist einfach so, da muss man einfach, du musst mit der Zeit mitgehen. Ja, mein Computer ist auch über zehn Jahre alt, den ich habe, aber er läuft, ja. Und
was eben das Verrückte ist, du hast ein Gerät, also hast einen Computer, der läuft, der funktioniert, der macht das, was er tun soll, und dann wirst du aber sozusagen mehr oder weniger von außen vom Verkäufer gezwungen, dir ein neues Gerät zu kaufen. Und was ich daran noch perfider finde, ist, dass es die Gesellschaft richtig findet und okay findet, beziehungsweise man wird sogar belächelt, wenn man sagt, dein Computer ist schon 5 Jahre alt, so ein altes Ding. Ich weiß natürlich, dass 5 Jahre im Computerzeitalter natürlich wirklich steinalt ist, aber ich bin nun mal auch nicht der Typ, der da die verrücktesten Sachen mitmacht. Es gibt da 6, 7 Sachen, die ich damit mache, die wichtig sind und die funktionieren müssen. Deswegen brauche ich nicht das allerneueste Modell. Weißt du, ich weiß auch nicht, was die anderen alle mit ihren Computern machen, aber wahrscheinlich hat das auch was mit Computerspielen zu tun, mit
der Grafikkarte. Nein, das hat was mit Status zu tun. Das hat was mit Status zu tun. Man hat das neueste iPad, man hat das neueste iPhone und man hat den neuesten iMac. So, das hat man, das ist so. Ja, das, ich habe Bekannte, und was du halt sagtest, als ich noch einen PC hatte, gab es auch einen Freund von mir, der hat mich alle 2 Wochen oder einmal die Woche besuchen müssen, um einfach den Rechner wieder klar zu machen, weil ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. So, ja, und das habe ich, seitdem ich den Apple habe, nicht mehr. So, das ist der läuft einfach, ne? Und neulich habe ich auch gesagt, und dann mit einer Freundin unterhalten, und dann sagte sie, aber warum, wenn die Apple so teuer sind, warum holst du dir denn keinen PC? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, weil ich mir auch keinen Lader kaufe. Ja. Also es ist schon, es hat was Religiöses, ja.
Ja.
Ja, weißt du, ne? Aber wie gesagt, es gibt Gamer, für die sind PCs das Nonplusultra. Das muss man auch einfach so sehen. Und das Problem ist, dass diese ganze Computertechnik uns komplett eingenommen hat. Das sind ja nicht nur Computer, das sind die Autos. Ich kann mein Auto nicht mehr reparieren, weil in meinem Auto ist ein Computer drin, den nur der Fachmann bedienen kann. Ich kann ja noch nicht mehr den Scheinwerfer auswechseln an meinem Auto. Es gibt jetzt Waschmaschinen von Samsung, ja, die verbunden sind mit dem Trockner über WLAN. Ja, das heißt, der Trockner weiß, was die Waschmaschine gerade macht und stellt sich drauf ein. Der Kühlschrank weiß, wenn der Orangensaft alle ist. So Sachen, also alles Sachen, die wir aus irgendwelchen
Das geht durch alle Bereiche des Alltags, und natürlich dann auch sowas wie Alexa oder dann eben auch sowas. Ich hab jetzt Werbung gesehen für einen Grill. Ich nenne jetzt auch nicht den Namen, aber das sind eigentlich die bedeutendsten, oder nicht die bedeutendsten, aber die wichtigsten Grills, die es gibt. Und da läuft jetzt auch alles über eine App. Das heißt, du legst das Fleisch drauf und dann piept dein Handy und sagt dir, wann das Fleisch durch ist.
Ja,
das
und ist zwar alles toll. Wenn dein Handy alle ist und kein Akku mehr hat, dann verbrennt das Fleisch.
Weil du zu doof bist, selber mal nachzugucken.
Ja, guckt euch bitte alle mal nochmal 2001 von Stanley Kubrick an, und dann wisst ihr, was Computer alles so ausrichten können, ne? Was Computer so anrichten können.
Was du eben vorhin auch gesagt hast, und ich habe das jetzt auch festgestellt, als ich habe meiner Mutter, sie hat sich immer gesträubt, habe ihr jetzt ein Smartphone geschenkt, und sie ist total begeistert. Und es ist einfach so, das Smartphone ist wirklich Teil dieser Welt. Das heißt, egal wohin du kommst, ob das nun der allerletzte Inuit ist oder der Indigene, wie man so schön sagt, oder auch auf Thailand oder sonst wo im tiefsten Afrika, du wirst überall Menschen finden, die so ein Smartphone in der Hand halten und ihre Mails checken. Und das ist alles richtig und schön so. Aber was wirklich das Problem ist, wir sind so abhängig, und diese Computertechnologie und eben auch diese Handys und Smartphones, also ich kann euch nur daran erinnern, erinnert euch mal daran, wenn es euch schon mal passiert ist, als euch mal das Handy geklaut worden ist, oder beziehungsweise, oder ist dir Handy, ist dir lieber Henny sag ich schon, lieber Hennes, ist dir schon mal das Handy geklaut worden, oder hast du schon mal verloren?
Ich hab's mal mit besoffenem Kopf verloren, tatsächlich.
Und du musst zugeben, dass das schrecklich war, oder?
Furchtbar.
Oder
das waren das die gar schlimmsten nicht zwei, drei Tage meines Lebens, ja. Und das war total furchtbar. Aber da, jetzt, um nochmal, jetzt kurz vor Schluss nochmal auf unseren Podcast und unser Überthema zu kommen, das waren ja Probleme, die ihr in der DDR ja gar nicht hattet. Und da war er wieder, der Johannes B. Kerner-Übergang.
Nee? Ja, ja. Nein, also Computertechnologie gab es tatsächlich in der DDR. Aber wie es immer so war in der DDR, die DDR hinkte immer viele, viele, viele Jahre hinterher. Das hatte einfach schlichtweg damit was zu tun, dass die Japaner natürlich die Nummer eins waren in Sachen Computertechnologie. Erstens, also die hatten die ganzen Pläne, also speziell bei Toshiba. Und zum anderen hatten wir auch gar nicht die Rohstoffe beziehungsweise das ganze Material und wir hatten auch gar nicht die Werke, wir hatten gar nicht die Fabriken, um das alles herzustellen. Und es gab dann aber 1986, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, da war IBM und Siemens und wie sie alle hießen, die hatten alle da schon längst Computer gebaut. 1986 hat dann Honecker und seine Crew haben dann also beschlossen, wir müssen uns jetzt mal auch um die Computer kümmern. Weil sie merken ganz einfach, wenn die DDR nicht mitmischt im computertechnologischen Markt, dann werden wir abgehangen. Weil das war einfach ganz klar, ab Anfang der 80er Jahre, es geht alles in Richtung Computer. Und der DDR ging es ja immer um Weltniveau, Weltspitze und es ging immer um diesen wirtschaftlichen, aber auch ideologischen Wettlauf zwischen Imperialismus und Sozialismus.
Aber es gab und doch keinen so Computer, also den sich ein normaler DDR-Bürger kaufen konnte. Doch nicht zu DDR-Zeiten.
Ich weiß nicht, ob es den gab. Also laut Wikipedia gab es den auch. Aber ich persönlich kannte niemanden, der einen Computer hatte. Und das ging ja sowieso erst Ende der 80er Jahre wirklich los. Und wie gesagt, also 1988 wurde der erste Mikrochip, der Megachip aus Dresden präsentiert. Das war am 12. September 1988. Das war eine technologische Sensation. Das war ein 1-Megabit-Chip made in GDR. Und die DDR-Bürger haben sich natürlich damals schon kaputt gelacht und nannten das gleich mal der erste begehbare Chip der Welt, weil der einfach verhältnismäßig so riesengroß war. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Dingen. Und es gibt ein tolles Feature, ein sechsteiliges Feature, was ich auch auf unserer Facebook-Seite verlinken werde, ein sechsteiliges Feature, da geht es darum, wie dieser Megabit-Chip aus Dresden wieder entwickelt wurde, weil die Stasi hat Unterlagen von Siemens beschafft, sage ich jetzt mal so, die wiederum basierten auf den Informationen von Toshiba. Und daraufhin bauten sie also diesen 1-Megabit-Chip. Das Interessante war aber, IBM hatte diesen Chip, der 1988 so die Weltsensation war und in der aktuellen Kamera rauf und runter und die das entwickelt haben, die wurden sofort Nationalpreisträger und da ging, also es gab eigentlich so ein paar Themen wie Sigmund Jähn, also der Astronaut, der erste DDR-Kosmonaut sozusagen und natürlich auch dieser Megabit-Chip, weil sie einfach, sie wollten damit signalisieren, haha, Imperialismus, jetzt zeigen wir es dir, haha, wir, die kleine DDR, wir werden euch zeigen, wie es geht. Aber diesen Chip, den hatte IBM schon 4 Jahre vorher, 1984 schon entwickelt. Und das Lustige war, dass die parallel da schon am 4-Megabit-Chip arbeiteten. Und Erich Honecker sagte, ja, wir arbeiten dran, dass wir ab dem Jahre 1990 jährlich 100.000 Chips pro Jahr entwickeln und herstellen werden. Das Lustige ist, dass Japan bzw. Toshiba 100.000 Chips pro Tag hergestellt hat. Und aufgrund all dieser Lächerlichkeiten und eigentlich auch so dilettantischen Informationen, wenn man das alles so weiß, also wenn man einfach begreift, mit was für einem Größenwahn die DDR versucht hat mitzumischen, natürlich waren auch die Fabriken und die Werke gar nicht dafür konzipiert und sie konnten das auch, sie hätten das niemals schaffen können, aber sie haben damals versucht, richtig auf den Schlamm zu hauen und zu sagen, ja, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Das war große Augenwischerei, aber es wurde eben zu ideologischen Gründen benutzt. Aber letztendlich kann ich mich dran erinnern, als das 1988 passiert ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, September 88, was war denn da los? Da waren schon die ersten Montagsdemos in Leipzig vor der Nikolaikirche, da war Perestroika, Gorbatschow und so weiter. Also da bröckelte es an allen Ecken und Enden und da kommt die kleine DDR um die Ecke mit ihrem 1-Megabit-Chip um die Ecke und die Ossis und wir Leipziger und die ganze DDR-Bevölkerung, wir haben uns natürlich kaputt gelacht und das war rückblickend eine große Lachnummer. Und diesen berühmten 1-Megabit-Chip aus Dresden, den gibt es heute im Technikmuseum in Berlin zu betrachten.
Ich wollte gerade sagen, es gibt dieses wunderbare Technikmuseum. Wenn es wieder aufhat, geht da mal hin und guckt euch diesen Chip an. Und er steht, glaube ich, direkt neben der Nofretete. Und dann gibt es auch noch das Computerspielmuseum in Berlin. Das ist auch sehr, sehr sehenswert.
Oh, das ist ganz, ganz toll.
Ganz toll, weil man einfach mal sieht, wie schnell das jetzt alles geht und so weiter. Und bevor wir zum Schluss dieses, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Podcasts ich habe viel gelernt auch ihr habt viel gelernt über das kleine Ding in meiner Hose. Und
Kopfkino.
Es gibt ein Lied, das auch den Titel dieses Podcasts sein wird. Das weißt du noch nicht, aber ich sag das jetzt. Ich bestimme das. Von einer unserer Lieblingsbands, über die wir schon gesprochen haben, über Spliff, die ehemalige Nina Hagen Band, die hat ein wunderbares Lied gemacht, komponiert von Reinhold Heil, mit dem Titel Computer sind doof. Kennst du das?
Das ist ein sehr guter Song und meine liebe Frau, also die Frau, die auch in dieser Wohnung hier wohnt, die ist auch des Öfteren verzweifelt über ihren kleinen Taschencomputer, also das Ding, was bei ihr in der Hose rumbaumelt, die ist oft verzweifelt und dann sage ich zu ihr, du Ela, vergiss nicht, Computer sind doof. Und euch allen da draußen, die ihr verzweifelt jetzt gerade vor eurem Computer sitzt und sagt, die Scheiße geht nicht oder so, warum geht die Scheiße nicht? Sagt, Computer sind einfach doof. Und wenn man
Hört euch das Lied an, weil da nimmt Reinhold Heil alles vorweg mit der Kaffeemaschine und dem Toaster und so weiter. Also es gibt auch das Lied Meine elektrische Frau von Mike Krüger, das haut auch in die gleiche Kerbe. Aber Computer sind doof. Und es gibt diesen Auftritt vom Rockpalast von Spliff in Elspe, wo wir waren. Wir beide, damals bei Winnetou. Und da sind Spliff aufgetreten auf der Bühne und da gab es ein Stromproblem und dann sagte Reinhold Heil, oh ja, wir wissen ja alle, Computer arbeiten mit Strom und Computer sind doof, also ihr wisst ja Bescheid. Ja. Also hört euch das Lied an, Computer sind doof und bleibt uns gewogen und bleibt uns gesonnen, wo auch immer ihr das jetzt hört. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von Blühende Landschaften. Lieber Thomas, wie gesagt, es war sehr, sehr lehrreich.
Ne? Haben wir wieder mal was gelernt.
Haben wir doch wieder mal was gelernt, ihr Lieben. Also macht's gut, bleibt sauber, bleibt gesund und ab und zu mal den Computer, wie Peter Lustig das sagte, ab und zu mal ausschalten. Ne? Oh. Ausschalten den Computer, Herr Becker.
Ich kann es nicht mehr hören.
Dieses Geseiere. Da haben wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang geschlagen. Das ist ziemlich genial, was wir machen, muss ich sagen. Mal ganz bescheiden.
Wir sind aber auch zwei ausgebuffte Hallodries.
Ausgebuffte Halunken. Auch wieder, dann wieder Arnold Mackie. Also, es ist herrlich. Also, macht's gut da draußen. Bis bald.
Tschüss.